Gottes Wort, es leuchtet. Das Thema dazu. Und zwar dazu machen wir, oder ich biete euch dazu etwas ganz Besonderes an. Also es gibt drei Themenschwerpunkte. Der eine ist die Person des Herrn Jesus, über die haben wir jetzt gerade ganz kurz nachgedacht. Der zweite Schwerpunkt ist die Bibel und die Bedeutung der Bibel als Licht. Und natürlich ist es mein sehnlicher Wunsch und mein Traum, dass ihr anfangt, Bibel zu lesen. Weil ich kann euch versprechen, wenn ihr es tun würdet, würde sich euer Leben verändern. Und um euch dabei zu helfen oder vielleicht so eine kleine Sache zu überspringen, gibt es hier an der Tür einen QR-Code. Und der QR-Code ist von unserer App Stadtblock, die wir vor einem Jahr gemacht haben. Und diese App würde ich euch gerne heute Abend dann zum Schluss noch vorstellen. Nur ich sage es jetzt schon mal, bevor ich etwas über die Bibel sage. Wir bieten euch so ein Takeaway an. Wenn ihr weggeht von dem Jugendtag, könnt ihr der Gruppe Jugendtag Jena beitreten beim Stadtblock, die inzwischen angelegt wurde. Und wir können zusammen einen Bibelkurs machen. Und zusammen bedeutet, wir sind eine Gruppe. Ihr könnt jederzeit mir Fragen stellen. Das Optimale ist, ich habe nächste Woche Urlaub und ich bin bereit, jeden Tag 70 Fragen von euch zu beantworten, wenn ihr diese Fragen habt. Normalerweise solltet ihr innerhalb von 3 Stunden eine Antwort bekommen. Und das biete ich euch an. Stadtblock-App hat wirklich das Ziel, dass ihr vom Handy so ein bisschen wegkommt zur Bibel. Aber ich sehe ein als Oldie, dass ich erstmal mich auf der Straße bewegen muss, auf der ihr unterwegs seid. Und das ist nun mal die Straße des Handys. Ich habe übrigens auch eins. Und ab und zu werden auch meine wöchentlichen Nutzzeiten angezeigt. Dann kriege ich auch immer mal einen Schreck. Okay, also da ist der QR-Code. Ihr müsst einfach mit eurer Kamerafunktion dahin gehen, scannen. Und schon sind wir in einem ganz herzlichen Austausch und Kontakt. Der Bibelkurs geht über die Psalmen. Und ihr lernt die Psalmen so ein bisschen kennen, gibt, glaube ich, 8 oder 9 oder 12 Lektionen. Man kann jeden Tag eine Lektion machen und das soll euch so ein bisschen eine Unterstützung sein. Vielleicht an der Stelle auch mal ein Dankeschön an Raffi und Tobias und die ganzen Initiatoren hier vom Jugendtag. Ich finde, vieles ist nett vorbereitet. Die Blöcke, das Lied, das Ambiente, das Ganze drumherum. Super, viel Mühe, Film gedreht. Zimmer aufgeräumt. Danke, Beifall. So, wir kommen zum zweiten Teil. Und das ist wirklich ein Thema, wo ich mich mächtig zusammenreißen muss, dass ich nicht überziehe. Wenn ich mich über die Bibel äußern darf, dann geht bei mir schon mal so eine Begeisterung geht dann los. Ich habe einen Vers mal vorangestellt, Psalm 136, Vers 7, dem, der große Lichter gemacht hat. Ich möchte euch gerne ab und zu mal überraschen mit unüblichen Bibelversen zur Bibel. Der Psalm 136 ist also ein Psalm, wo es immer ewig einen Refrain gibt. Ja? Immer einen Satz und dann kommt immer der Refrain, denn seine Güte währt ewiglich. Und der Psalm 7, da steht, dem, der große Lichter gemacht hat, denn seine Güte währt ewiglich. Und dann gibt es diesen Standardvers im Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Pfad. Also wir wollen den ersten Vortrag nicht vergessen, wo Gott anbietet und er sagt zu uns, ich bin das wahrhaftige Licht. Also das Licht ist eine Person. Und wir können die Person anschauen. Und nichts ist besser dazu geeignet, den Herrn Jesus wirklich anzuschauen, als die Evangelien zu lesen. Macht das bitte. Punkt 2, und damit kriegen wir jetzt ein ganz neues Instrument an die Hand, ist, dass Gott uns ein Buch anvertraut. Und das ist die Bibel. Und er sagt, diese Bibel ist Licht. Das ist wirklich wie ein Lichtschalter, du schaltest es an und plötzlich erfährst du Informationen über dein Leben. Du bekommst eine Lebenshilfe für dein Leben. Und es ist wie bei dieser Köchin, die wir bei uns hatten, wo sie gesagt hat, wo sie angefangen hat, Bibel zu lesen. Und als sie sich bekehrt hat, wurde ihr klar, schlagartig klar, was in ihrem Leben schief war. Und man gibt, es gibt ja so Geschichten in der Bibel, wo Gott Menschen an einen Punkt bringt, wo er für sie das Licht anschaltet. Also zum Beispiel bei David, als der Nathan zu ihm kam und erzählt ihm so eine Geschichte, ja, und dann sagt der David, ja, der muss gleich bestraft werden. Und dann sagt der Nathan, du bist der Mann. Und in dem Moment macht er den Lichtschalter an und plötzlich merkt der David, was eigentlich los ist, was die Realität ist, dass er völlig im falschen Trip war, in der Dunkelheit war. Und noch krasser finde ich den Lichtschalter im Leben von Manasse. Das war so ein gottloser König. Und am Ende seines Lebens wird er in Gefangenschaft geführt, kommt in einen dunklen Kerker und plötzlich schaltet Gott ihm das Licht an und dann sagt der Manasse, dass er sich schämt für sein ganzes Leben und bekennt seine ganze Schuld. Und dann steht bei mir in der Bibel, ich glaube in 2. Chronik 33 ist das, so ziemlich am Ende, das ist so eine krasse Geschichte. 2. Chronik 33, Vers 12, und als er bedrängt war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter und betete zu ihm. Und da macht Gott das Licht an und dann steht in der Bibel, und er ließ sich von ihm erbitten und erhörte sein Flehen und brachte ihn nach Jerusalem in sein Königreich zurück. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Also manchmal, also ich hoffe, ihr habt alle schon mal so Aha-Erlebnisse gehabt, wo ihr gesagt habt, okay, das habe ich nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, was wirklich die Wahrheit ist. Und dazu kommen wir jetzt, wenn wir über die Bibel nachdenken. Und ich sage euch mal eins, also als Oldie, wahrscheinlich könnte ich euer Großvater schon im Wesentlichen sein. Na, vielleicht doch Vater oder so. Wir können hier reden, wir können hier Vorträge halten. Wir können hier Jugendtage machen, wir können uns im Bein rausreißen. Aber die, die mich vom Reiherhals her kennen, die wissen, dass mir so sehr daran liegt, dass ihr ein gelungenes Leben habt. Und ein gelungenes Leben ist ein Leben für den Herrn. Und ihr werdet es nicht leben können, wenn ihr euch nicht auf die Bibel stürzt und sie lest. Das ist jetzt keine Drohung. Ich weiß, ich versuche mich zurückzuversetzen, als ich so alt war wie ihr. Und dann kommt so ein alter Bruder mit einem weißen Bart. Ihr müsst die Bibel lesen. Guckt. Meine Tochter sagt immer, Papa, lächeln beim Vortrag. Ja, danke. Und jetzt bin ich selbst auf so einem Trip. Aber ich habe natürlich einen Vorteil vor euch. Und das ist der, dass ich ein bisschen älter bin. Also ich habe schon mein Leben gelebt. Ich kann zurückschauen. Und ich kann euch sagen, was sich bewährt hat in meinem Leben und was sich nicht bewährt hat. Und ich sage euch, wenn ihr überleben wollt in der verrückten Zeit, in der wir leben, dann müsst ihr ein Mindestmaß am Umgang mit der Bibel pflegen. Gerade sitzt der Jonas hier und seine liebe Frau und die schiebt ihre Kuller und die kriegen ein Baby. Und das ist natürlich eine ganz spannende Sache, ja. Und dann fragt man sich, okay, Gott, äußerst du dich irgendwie dazu? Und da habe ich Ihnen empfohlen, dann lese ich euch mal allen vor, für alle, die schwanger sind und die nicht schwanger sind, ja. Was macht man, wenn man plötzlich die Information bekommt, meine Frau ist schwanger? Aber man kriegt da keinen Schreck, man freut sich. Und man freut sich vor allen Dingen als Mann, dass die Frau schwanger ist und nicht ich selber. Und das soll wohl auch so bleiben. Aber dann steht in Richter 13, dass Jonas Folgendes betet. Bitte, Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch nochmals zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Knaben, der geboren werden soll. Die Bibel äußert sich über Mütterberatung. Du bist in einer ganz besonderen Lebenssituation, die ist einmalig, Gott schenkt dir ein Kind und dann wühlst du in der Bibel und denkst, okay, es wird spannend und ich kann das nicht, noch nie ein Kind gekriegt, noch nie ein Kind aufgezogen. Also wo ich, also meine Frau das erste Kind bekommen hatte, haben wir das in so einen Stubenwagen gelegt, das war früher so üblich, ja, herrliche Gardine drüber und so. Und dann lag der da drinnen und plötzlich fing er an, sich zu bewegen und da dachte ich, der lebt. Und dann machte er die Augen auf und guckte mich so an und der Blick war, na, ob wir zwei Freunde werden. Und dann habe ich ihm einen Brief geschrieben, als er 6 Tage alt war. Und den Brief habe ich ihm in seinen Stubenwagen gelegt und da habe ich ihm geschrieben, du, mein lieber Freund, alles, was du von mir geerbt hast, ist, dass du ein Sünder bist. Und da tust du mir leid. Und ich will mir Mühe geben, mit dir vernünftig umzugehen. Aber ich sage dir gleich, ich kann es nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Und dann schiebst du Panik ohne Ende als Vater. Und dann habe ich diesen Vers entdeckt und habe ich gedacht, ey, ist doch so cool, dass der Manoah, als seine Frau noch schwanger war, gesagt hat, Gott, wir kriegen ein Kind, bitte schick uns die Bedienungsanleitung mit. Da hat Ikea schon mal versucht, ohne die 48 Bände da, die dabei liegen, einen Schrank aufzubauen, geht überhaupt nicht. Ich sage dir, ein Kind ist wesentlich komplizierter als ein Ikea-Schrank. Und da solltest du ganz vorne anfangen und bis ganz zur letzten Seite lesen. Und die Aufbauanleitung für dein Kind ist die Bibel. Und für alle Lebenslagen kannst du die Bibel benutzen. Und das fasziniert mich einfach. Also ich lese nicht die Bibel, wenn ich ein frommes Erlebnis brauche oder wenn ich über die Entrückung nachdenke oder wenn ich wissen will, wie der Himmel ist. Ich sage dir eins, über den Himmel findest du relativ wenig in der Bibel. Brauchst du nicht nachsuchen. Also in Offenbarung 21 steht alles das, was nicht im Himmel ist. Da habe ich schon mal zu Gott gebetet, Gott, vielen Dank. Ich hätte gerne mal mich gefreut zu erfahren, was im Himmel ist, aber nicht, dass du mir sagst, was nicht im Himmel ist. Aber da meine ich, dass Gott zu uns sagt, pass mal auf, verstehst du sowieso nicht. Erspare ich mir für später. Das sage ich, hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Ich bin jetzt ein bisschen inspiriert durch Jonas und seinen kleinen Klaus oder wenn er da immer riecht, ja. Und dann denke ich, ja, so ist das. Wir brauchen die Bibel nicht für fromme Momente. Wir brauchen die Bibel auch noch nicht mal für den Gottesdienst. Wir brauchen die Bibel für unser Leben. Und du hast Leute, die in deiner Nachbarschaft wohnen. Du hast mit deinen Kumpels zu tun und die haben Fragen. Und denen musst du eine Antwort geben. Und das Kuriose ist, dass die Antwort in der Bibel steht. Zum Beispiel, ja, wir kommen bis zu weit. Also, Psalm 119, Vers 105. Schalt die Lampe ein, nimm deine Bibel, melde dich im Startblock an. Lass uns zusammen nach dem Jugendtag noch wenigstens eine Woche Bibel lesen. Und wenn du dann nach der einen Woche sagst, es hat so viel Spaß gemacht, ich mache jetzt alleine weiter, dann ist mein Plan aufgegangen. Und das wünsche ich euch. Wenn das der Jugendtag auslösen würde, dass ihr aus eurer Lethargie aufwacht und sagt, jawohl, ich bin überzeugt, der Klaus, der hat mir das jetzt klar gemacht, ich werde anfangen, Bibel zu lesen. Das wäre ganz toll. Zweites Hilfsmittel. Auf dem Büchertisch liegen auch Sachen, die nichts kosten. Und ich habe euch 40 Pläne mitgebracht, die dürft ihr mit nach Hause nehmen. Das ist ein Bibelleseplan, den ich nutze, um Bibel zu lesen. Der führt einmal im Jahr durch die Bibel. Den kann man zusammenfalten. Nochmal zusammenfalten. Also ihr wisst, wie Papierfalten geht, ja. Und den kann man sich hier in die Bibel legen. Und dann hat man den drinne. Und früh wacht ihr einfach auf und ihr fangt an, bevor er die Mails checkt, bevor er Zähne putzt von mir aus. Ich weiß nicht, ob das heute noch üblich ist. Aber jedenfalls irgendwie ziemlich früh einfach Stöpsel raus, anfangen, Bibel lesen. Ja. Jetzt etwas über die Bedeutung der Bibel. So spricht der Herr. Jeremia 31, Vers 35, der die Sonne gesetzt hat zum Licht bei Tag, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht bei Nacht, der das Meer erregt und seine Wogen brausen, Herr der Heerscharen ist sein Name. Das ist ein Vers, der mir so viel Spaß macht, weil das Wort Ordnungen darin vorkommt. Also Gott verbindet mit der Sonne Ordnung, obwohl es hier steht, Ordnung des Mondes. Ja, aber jetzt übertrage ich das auch mal auf die Sonne. In der Schöpfungsordnung sagt Gott, ich habe ein großes Licht gegeben zur, können wir ja mal lesen, 4. Schöpfungstag, 1. Mose 1, Vers 16, und Gott machte zwei große Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages, das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Das heißt, Gott gibt zwei Gestirne, die Sonne und den Mond, und er verbindet mit diesen beiden Gestirnen eine inhaltliche Aufgabe. Und er sagt, die Sonne soll den Tag beherrschen, der Mond soll die Nacht beherrschen. Also, Gott schafft eine Ordnung. Und ohne Ordnung können wir nicht leben. Gott hat zum Beispiel Ordnungen gegeben in der Frage der Autorität. Ihr müsst nur mal 1. Korinther 11 lesen. Da steht, dass der Mann einen Chef hat und das ist der Herr Jesus. Das Haupt eines jeden Mannes ist Christus. Das Haupt einer verheirateten Frau ist ihr Mann. Das Haupt von Kindern sind deren Eltern. In gewisser Hinsicht ist das Haupt von uns allen, bin ich zu laut? Oder lache ich zu wenig? Ah ja, Entschuldigung. Ich muss ruhiger werden. Das Haupt von uns allen ist das Finanzamt. Also wir haben alle, nein, das ist nichts zum Lachen. Euch wird das Lachen vergehen. Also wir haben eine Einkommensteuererklärung zu machen am Jahresende. Und das ist eine Autorität. Und diese Autorität hat Gott über uns gesetzt. Das heißt, Gott legt ganz einfach Ordnungen vor. Und es ist in seiner Macht und in seiner Wahl der Dinge, Ordnungen festzulegen. Und Ordnungen, die Gott gibt, sind nie schlecht. Auch wenn wir das heute alles schlecht machen, wenn wir so einen Freiheitsdrang haben, dass wir sagen, also mit Ordnung kann ich gar nichts anfangen und ich klebe mich auf die Straße wann und wo ich will und ich will keine Ordnung. Und ja, ich musste, ein bisschen Humor sei mir gestattet, ich musste so lachen, als ich neulich jemand in der Elbphilharmonie an das Dirigentenpult geklebt hat und er wusste nicht, dass dieser Bogen, der da ist, den kann man einfach rausnehmen. Und dann haben sie ihn mit dem Bogen wieder rausgetragen. Und das fand ich schon irgendwie, also man muss ja einmal am Tag lachen, das war für mich so. Das sind Leute, die ignorieren eine Ordnung. Sie werden leider nicht dafür bestraft, wobei das Gott eigentlich so vorgesehen hat, dass wenn jemand eine Ordnung missachtet, dass er normalerweise eine Strafe bekommt. Manchmal ist die Strafe auch indirekt. Ordnungen gibt es. Dazu haben wir die Bibel. Jetzt kommen wir zum Anfang, spot an. Merkt euch bitte Johannes 17, Vers 17. Dein Wort ist Wahrheit. Das zweite ist, dass Gott sich offenbart. Ich habe euch schon Daniel 2, Vers 28 genannt. Gott offenbart sich in der Bibel als Schöpfer, als Retter, als Richter und als Herrscher. Und das ist Gott in seiner Fülle. Gott offenbart seine Natur. Und das Erste, was wir wahrnehmen können, wenn wir aufwachen auf dieser Erde und wir schauen uns die Schöpfung an, dann sehen wir ihn als Schöpfer. Und es gibt so viele Stellen, die davon reden, nicht zuletzt Römer Kapitel 2, Vers Kapitel 1, Vers 21, weil sie Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, weil sie Gott kennend. Und vorher heißt es, denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden wird, wird geschaut. Das heißt, du kannst die Schöpfung dir anschauen und du siehst etwas von der ewigen Kraft, die Gott in die Schöpfung gelegt hat. Also ich hatte bisher keinen grünen Daumen, bin ich so der Gärtner, aber jetzt leben wir auf so einem Gartengrundstück und dann haben wir einen Gärtner bestellt. Und der hat dann gesagt, ich bepflanze Ihnen das mal alles, das war irgendwie im November und am nächsten Jahr werden Sie ja sehen, was da alles rauskommt. Ich habe das schon wieder vergessen, was er alles gepflanzt hat. Ich habe mir nur einen Namen gemerkt, dass er sagte, bei so einem Beet, da mache ich Ihnen mal Zierlauch hin. Na, sag, wenn Sie das wollen und nicht so teuer ist, können Sie es machen. Keine Ahnung von Zierlauch gehabt, ja. Und dann fing das neue Jahr an und dann guckte ich immer mal so auf das Beet, plötzlich kam da so ein Halm raus, stockhässlich. Einfach nur so ein Halm. Nichts dran, wurde immer länger, immer länger. Ich sage, was hat der Junge mir, war das irgendwie im Angebot oder so? Ja. Das ganze Beet voller Zierlauch. Na, ich sage, da werden wir drauf zurückkommen. Na, habe ich zugeguckt eine ganze Zeit. Und auf einmal, oben an der Spitze, fing dann an, so eine Knospe sich zu bilden. Da dachte ich, na, das ist auch noch nicht so die Schönheit pur. Und dann ging das immer weiter. Das Ende vom Lied war, dass eine Kugel da oben rauskam, aus einem völlig unbeeindruckenden Halm, eine Kugel voller Mini-Blüten. Und ich habe mir einen Stuhl genommen, ich habe den da hingesetzt, ich habe das Ding fotografiert von allen Seiten. Da es eine Kugel war, war das jetzt nicht so abwechslungsreich, aber Ich dachte, das ist doch jetzt nicht wahr, ja? Und dann habe ich den Gärtner angerufen. Ich sage, Herr Heidemann, Ihre Idee mit dem Zierlauch, ein Volltreffer. Ich habe die Kugel vermessen, 14 Zentimeter. Oh, sagt er, da haben Sie sich aber gut gepflegt. Ja, ich sage, da können Sie aber Gift drauf nehmen. Und jetzt kommt es, können Sie, jedes Jahr kommt bei mir Zierlauch. Und ihr könnt gerne Ende Mai mich besuchen, können wir auch grillen. Aber dann zeige ich euch den Zierlauch. Und ich möchte gerne, dass Gott mir die Augen öffnet für seine ewige Kraft. Der hat da so eine olle Zwiebel in den Boden gesteckt, die nach nichts aussah. Und dann plötzlich kommt das Ding raus, es sah auch noch oll aus. Und plötzlich eine Explosion, wo ich denke, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Und ich freue mich darüber. Und dann frage ich mich, wie schaffen es Leute, an meinem Zierlauch vorbeizugehen, ohne sich zu freuen? Und ohne mal zu fragen, wie ist denn das eigentlich alles gekommen? Und wie geht denn die Technik, dass ich aus so einer ollen Zwiebel so ein Ding rauskriege? Und Gott sagt, das war ja nur meine geringste Übung mit dem Zierlauch. Ja, es gibt ja noch ganz andere Sachen. Das ist das, was die Bibel mir zeigt. Und dann liest du Psalm 19 und dann lernst du etwas, wenn die Herrlichkeit oder die Schönheit oder was steht da genau? Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ich habe mich jetzt sehr gefreut, dass man wieder ein neues Teleskop in das Weltall geschossen hat. Wie heißt das neueste jetzt? Nicht Hubble, sondern, sagt mal, ihr jener, ihr wisst doch Bescheid. Webb Space? Nee. James Webb, danke. Genau. Es kamen die ersten Bilder. Die ESA kam gleich angedackelt, die europäische Weltraumorganisation. Haben sie den Chef gefragt, ob er was sagen kann zu den neuen Bildern, die sie da geschossen haben. Und dann hielt er so einen Vortrag, 20 Minuten, fand ich hochinteressant. Das war wie eine Evangelisation, nur dass Gott nicht vorkam. Aber ich dachte so, der Junge, dem bleibt nichts anderes übrig, als die Größe Gottes zu beschreiben. Und dann sagte er am Ende, oder der Reporter fragte ihn dann, naja, fassen Sie das nochmal irgendwie zusammen, die neuen Fotos und so. Und dann sagte er einen Satz, den habe ich mir gleich aufgeschrieben. Naja, wissen Sie, je öfter wir da Teleskope hochschicken, die immer weiter gucken können, auf jede Antwort kriegen wir drei Fragen. Und da habe ich gedacht, mein Junge, das wird so bleiben. Schickt ruhig das nächste hoch. Und ich finde es so mega, dass ich dann die Bibel aufschlage und ich lese Psalm 19. Und im Psalm 19 steht, weißt du was? Noah, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Geht doch heute Nacht einfach mal raus. Stellt euch den Wecker auf 2:30. Erst dankt er für eure Errettung und 2:45 geht er raus und guckt euch den Himmel an. Und dann denkst du, da oben erzählt einer irgendwas. Und du kannst mit normalen Augen ungefähr 5000 Sterne sehen. Und da kannst du dir mal anfangen zu zählen. Und stehst einfach da. Denn der Himmel, der über dir nachts leuchtet, ist der geniale Versuch Gottes, einem endlichen Menschen etwas von der Unendlichkeit Gottes nahezubringen. Das habe ich mich immer gefragt. Wie schafft Gott es, uns ein Gefühl von Unendlichkeit zu geben? Und Gott gibt es jedem Menschen. Du musst nicht besonders intelligent sein, um nachts zu gucken. Du musst nur wach sein. Und dann guckst du einfach hoch. Du brauchst keine wissenschaftlichen Werke wälzen vorher. Du musst einfach nur gucken. Du guckst einfach nur und du hörst zu, wie die Himmel die Herrlichkeit Gottes erzählen. Und dazu gebraucht Gott sein Wort, die Schöpfung. Das Zweite, was Gott gebraucht, ist, dass er unser Retter ist. Das haben wir schon beleuchtet in dem ersten Thema. Und das möchte ich jetzt nicht noch vertiefen. Aber bitte benutze die Bibel und schau da rein. Vielleicht noch ein Hinweis zu Gott als Schöpfer. Lest bitte mal in Ruhe die letzten Kapitel von Hiob. Da werden so viele Dinge angesprochen. In der Schöpfung. Wir werden so interessante Fragen gestellt. Der Alexander vom Stein, der hat ein Buch geschrieben, Hiobs Botschaft. Und das geht im Wesentlichen um die letzten 5 Kapitel im Buch Hiob. Und ich finde, es ist fast eines der schönsten Bücher, die wir rausgebracht haben, weil es ist so plastisch geschrieben. Zum Beispiel der Satz, hat der Regen einen Vater? Bisher war man sich einig, dass man wüsste, wie Regen entsteht. Diese Theorie hat man jetzt zurückgezogen. Und da denke ich immer, Leute, es regnet fast jeden Tag und wir wissen immer noch nicht, wie es geht. Meine Enkel gehen jetzt mit mir spazieren abends und es ist schwarz oben. Und dann sagt mein Enkel zu mir, Opa, was ist das Schwarze da oben? Und dann sage ich ihm, das ist eine Wolke. Was fragt ein Enkel sofort als nächstes? Warum fällt sie nicht runter? Eine Wolke hat eine Masse, sind wir uns einig, Noah? Warum fällt sie nicht runter? Ist doch eine Macht euch fit für die Fragen eurer Enkel. Die werden sehr interessant. Warum fällt sie nicht runter? Da fängst du an zu eiern. Ja, gasförmig, aber das stimmt ja eigentlich nicht. Wenn du fliegst und du fährst durch eine Wolke, da rumpelt es ganz schön. Also das ist irgendwas. Warum fällt es nicht en bloc runter, dass es uns erschlägt? Nein, Gott macht das so mit kleinen Tröpfchen. Ja, da haben wir bisher gedacht, die kondensieren ja am Staub. Und dann fängt da, jetzt kommen die neuesten Wissenschaftler und sagen, nee, es ist irgendwie Quatsch, also stimmt nicht. Also es geht irgendwie anders. Na, ich sage, Jungs, ihr habt noch ein paar Jahre Zeit, lest so lange hier. Hat der Regen einen Vater? Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie das funktioniert? Ich habe Spaß an der Schöpfung und an meinem Zierlauch. Gott als Retter. Wir kriegen die Information in der Bibel. Der ganze geniale Rettungsplan, was Gott sich ausgedacht hat, um uns zu retten, du findest ihn in der Bibel. Und das Dritte ist, Gott ist Richter. Daniel, das Name bedeutet genau das. Mein Gott ist Richter. Und das würde ich gerne bei euch so ein bisschen in Erinnerung rufen. Wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr immer wieder an den Punkt kommen, dass ihr merkt, Gott beurteilt die Dinge, die auf der Erde passieren. Und Gott wird alles gerecht richten. Und da kann man sehr gespannt sein. Wir haben uns unglaublich an Ungerechtigkeit auf dieser Welt gewöhnt. Und wir denken, das ist nun mal so. Das Leben ist ungerecht. Die Welt ist ungerecht. Vorsicht! Gott wird über jede Tat eines Menschen, die er heute begeht, ein gerechtes Urteil fällen. Also Gott hat das letzte Wort. Und ich habe mich immer gewundert, als ich Offenbarung 19 gelesen habe, dass ich dachte, das sind aber abgebrühte Typen da, oder? Da steht in Offenbarung 19, Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes, denn wahrhaft und gerecht sind seine Gerichte. Da werden Leute hingerichtet. Er sagt, die Erde ist voller Blut. Und die Leute im Himmel schauen sich das alles an und sie sagen, Halleluja. Da denke ich immer, warum habt ihr nicht ein bisschen Mitleid mit den Leuten, die da gerade sterben? Wisst ihr, warum die Menschen im Himmel Halleluja sagen? Weil sie sich darüber freuen, dass Gerechtigkeit einkehrt. Also ich habe manchmal so ein Gerechtigkeitsempfinden und wenn ich Dinge erlebe, die ich als sehr ungerecht empfinde, dann kann ich fast nicht damit leben. Ich war jetzt in einer Gemeinde und ich war bei ihnen zu einer Gemeindefreizeit eingeladen und in dieser Gemeinde war eine Familie, deren Tochter gerade vorher ermordet wurde. Das ging in ganz Deutschland durch die Presse und die Eltern gingen in diese Gemeinde. Sie waren immer noch fassungslos. Und da denkst du, wie kann man so etwas überhaupt wieder ins Lot bringen? Man hat den Mörder erwischt, der geht jetzt 24 Jahre ins Gefängnis, wird wahrscheinlich nach 12 Jahren schon entlassen, vielleicht auch ein bisschen eher. Keine Ahnung. Ist das eine gerechte Bestrafung? Ich weiß es nicht. Gott wird sein Urteil treffen über alle Ungerechtigkeit der Welt. Er wird kein abgetriebenes Kind ungesühnt lassen. Gott ist der Richter. Und liebe Freunde, gewöhnt euch nicht an die Ungerechtigkeit und gewöhnt euch vor allen Dingen nicht daran, dass ihr selbst ungerecht handelt. Dass ihr denkt, das ist zwar jetzt nicht in Ordnung, aber es wird ja nicht bestraft. Gott ist der Richter. Und der Dritte, Gott ist der Herrscher. Wir warten ja alle auf ein Reich, das tausendjährige Reich. Gott wird regieren in Gerechtigkeit. Mich macht das immer nervös, wenn ich so Herrscher angucke und ich weiß nicht so richtig, also A, weiß ich nicht, ob ich alles weiß. Ich habe jetzt irgendwie gehört, dass der Kim Il-sung von Nordkorea Riesenanlagen gebaut hat, die Milliarden verschlingen, um sich zu verlustieren und sein Volk verhungert. Ich habe jetzt eine Einladung nach Kuba, für 10 Tage dort Gemeinden zu besuchen und Mir haben Geschwister gesagt, Klaus, buche gleich 4 extra Koffer. Nimm Medikamente mit. Nimm das mit, nimm das mit. Die haben nichts. Sie haben einfach nichts zu essen. Und dann frage ich mich, wie kann eine Regierung eines Volkes so über ein Volk regieren, dass das Volk nichts zu essen hat? Und Kuba ist ein fruchtbares Land. Es ist so viel Ungerechtigkeit. Kommen die Dinge in Ordnung? Ja, sie kommen in Ordnung. Gott ist der Richter. Und Gott ist der Herrscher. Darauf darf man sich freuen. Und jetzt brauchen wir frisches, aktuelles Licht. Und das finden wir in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und damit wiederhole ich nochmal die Punkte, die wir in der Bibel erfahren über Ordnungen, die Gott vorgegeben hat. Menschen sind geschaffen in Gottes Bild. Kapitel 1, Vers 26. Sie sollen über die Erde herrschen. Derselbe Vers. Menschen werden in 2 Varianten geschaffen, männlich und weiblich. Vers 27. Transhumanismus ist ein Irrtum. Vers 31. Die Ehe als lebenslange Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau ist der gesellschaftliche Baustein. Das erfahren wir, wenn wir Licht in unser Leben lassen. Wenn ich die Bibel aufschlage und in der Bibel merke, es spricht so viel Weisheit Gottes. Und vielleicht darf ich mit euch mal einen kleinen Ausflug machen nach Sprüche 3. Ich bin jetzt immer wieder damit konfrontiert worden, was eigentlich Weisheit ist in der Bibel. Und vielleicht darf ich das mal ein bisschen runterbrechen für einen Jugendtag und mal ganz platt sagen, wisst ihr, was Weisheit ist? Weisheit ist, wenn ihr anfangt, Gott in euer Leben hineinzulassen. Und in Sprüche 3, Vers 5 steht, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Kapitel 4, Vers 5, erwirb Weisheit und erwirb Verstand. Es gibt einen Unterschied zwischen Weisheit und Verstand. Und der Unterschied ist der, dass Weisheit vor dem Verstand kommt, immer. Das bedeutet nicht, dass wir nicht verständig handeln sollen. Wir sollen Kausalitäten sehen, wir sollen verstehen, dass wenn wir dieses tun, wird jenes eintreten. Das ist Verstand. Aber vor dem Verstand kommt, dass ich die Bibel aufschlage und das ist Weisheit. Dass ich mich vor Gott demütige und ich sage, ja Gott, dein Wort ist wirklich wahr. Ich akzeptiere es, ich sage Amen dazu und ich lese es und ich werde nach deinen Vorgaben handeln. Dafür hast du mir dein Wort gegeben. Und das ist Weisheit. Und ich glaube, wenn man heute Menschen trifft, die Verantwortung tragen und sie lehnen Gott ab, sie lachen Gott aus, dass das wirklich fatal ist, dass das sehr unweise ist, Gott aus seinem Leben zu verbannen. Weisheit ist, dass wir uns Gott zuwenden, dass wir unser Herz für Gott öffnen und dass wir damit die Bibel annehmen. Und das lernt man aus diesen Punkten. Und dann haben wir einen Punkt, bei dem ich jetzt noch mal 10 Minuten bleiben möchte. Und das ist für mich so die Sinnfrage. Das klingt jetzt ein bisschen philosophisch, aber ist es eigentlich nicht. Und wenn, dann ist das eine Philosophie der Bibel. Also ich frage mich, was soll ich hier eigentlich? Für wen lebe ich eigentlich? Was ist meine Bestimmung? Das muss man sich ja mal fragen. Ich war vor kürzerer Zeit in Dänemark, da gibt es so ein nettes Städtchen, Ærøskøbing heißt das. Wenn du durch die Gassen gehst, steht fast vor jedem Haus ein Fahrrad. Das ist bunt angestrichen und hängt voller Blumen. Und da könnte man denken, ein Fahrrad ist ein Blumenständer. Also wenn mein Ereignishorizont nur beschränkt wäre auf Ærøskøbing, dann würde ich meinen Kindern erzählen, wisst ihr, wenn ihr irgendwo so ein Ding seht mit 2 Rädern und einem Lenker, macht sofort Geranien dran, Hängegeranien und stehende Geranien und macht das einfach voll. Das ist der Bestimmungszweck eines Fahrrades. Bis mir dann irgendwann jemand erklärt, nee, Klaus, das war eigentlich anders gedacht. Ach so, wusste ich nicht. Und genauso ist es mit dem Menschen. Die Frage ist, bist du ein Blumenständer? Ist deine Haut dafür da, dass du deine ganzen Storys da rein tätowierst? Oder bist du eigentlich besser, dass du dich so lässt, wie du gemacht bist? Das wäre jetzt mal die, die Aufgabe deiner Haut. Die Aufgabe deiner Persönlichkeit ist die Frage, was machst du hier eigentlich? Und dann gibt es einen Vers in Römer 11, Vers 36, den finde ich so beeindruckend. Da steht, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das kann doch jeder verstehen, oder? Du bist doch nicht blöd. Du kannst doch lesen. Und in der Schule, irgendwie ab Klasse 8, lernt man sogar verstehendes Lesen. Ich bin manchmal wirklich irritiert, wenn ich zu irgendjemandem sage, du liest doch mal den Text vor. Und dann frage ich ihm, was er gelesen hat, und er guckt mich groß an. Ich sage, hast du das verstanden? Ach so, so sollte ich lesen. Ja, ich sage, genau so. Ja. Verstehendes Lesen, Römer 11. Von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Alle Dinge. Sogar mein Zierlauch. Der steht da und ist prächtig und erfreut Klaus, aber er preist den Herrn, so wie er da steht. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Bild auf meinem Rechner. Ich werde das in der Pause euch hier präsentieren. Könnt ihr euch die ganze Zeit angucken. Es ist für ihn. Im letzten Jahr bin ich die A45 lang gefahren, jedenfalls mal zwischen zwei Brücken, die noch ganz waren. Und dann war Herbst. Und irgendwie hat mich das überwältigt, dass ich dachte, da stehen ja auch noch einige Bäume, die haben sich dann gefärbt. Und Gott könnte ja das so einrichten mit den Bäumen und den Blättern, dass er sagt, immer am 30. September fallen die runter. Also würde mir das Leben erleichtern, weil da brauchst du nur immer Laub fegen. Ja? Aber jetzt macht Gott am Ende des Sommers folgendes Experiment. Er sorgt dafür, dass sich die Bäume bunt färben. Das sieht mega aus. Im großen Stil, weltweit. Ein einzigartiges Spektakel. Das dauert ungefähr 3 Wochen. Und dann, peu à peu, fallen die Blätter runter. Da habe ich mich gefragt, gibt es irgendwie einen Sinn? Einen Zweck? Hier, Herr Förster, gibt es einen Zweck? Warum Laubfärbung? Oder ist es so ein Knüller von Gott, wo er sagt, Mensch, jetzt mache ich noch mal was? Also, ich weiß nicht, ob die Tiere da irgendwie besonders Freude dran haben. Er macht es einfach. Gott ist Ästhet. Und er macht Dinge auch schön, wo du als Mensch dastehst. Wahnsinn. Und jetzt freue ich mich schon auf den nächsten Herbst, wieder auf die Laubfärbung. Und da werde ich irgendwo hinfahren, mich auf so eine Bank setzen und denke, Wahnsinn. Also ihr denkt wahrscheinlich, ich sitze entweder irgendwo im Wald oder vor meinem Zierlauch. Also zwischendurch arbeite ich auch, aber es muss Zeit sein für etwas Besinnlichkeit, oder? Es ist für ihn. Gott sagt, schaut es euch an, das war einfach mal so eine Laune von mir. Ich habe gedacht, Mensch, wir machen das mit den Bäumen, färben die sich schön, gibt es den goldenen Herbst. Aber dann ist ja nicht nur die Frage, was ist mit dem Zierlauch und mit den Bäumen, was ist denn mit mir? Klaus und wie ihr alle heißt, Alois hatte ich schon, die lasse ich jetzt in Ruhe. Wir rennen hier so rum. Wir gehen arbeiten, verdienen Geld, geben das Geld aus, gehen wieder arbeiten, verdienen wieder Geld, geben das Geld wieder aus. Das ist ja wie so ein Hamsterrad. Ist das die letzte Bestimmung, die wir haben? Nee, sagt Gott. Du bist extra nach Jena gefahren, Benzingeld ausgegeben, damit du hier erfährst, du bist für mich. Du lebst hier, aber du lebst für mich. Das ist deine Bestimmung. Naja, denkt man, ein Vers, schauen wir mal weiter. Kolosser 1, du kannst gerne weiterschauen. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Oh, zweite Stelle. Brauchst du noch eine dritte? Schon mal daran gedacht, dass dein Leben nur Sinn macht, wenn du es für ihn lebst? Ich weiß, dass man nicht immer aufgelegt ist, so über die großen Fragen des Lebens nachzudenken. Vielleicht hast du im Moment ganz andere Probleme. Und die will ich auch nicht kleinreden. Ich will dich ernst nehmen, so wie du da sitzt. Aber ich möchte dich einfach bitten, lass doch mal Gott an dich ran. Und erlaube Gott, dass er dir die Frage stellt, was machst du hier eigentlich? Also was ist eigentlich dein Ziel? Und vielleicht denkst du, okay, so habe ich bisher überhaupt nicht gedacht. Dann fang doch heute damit an. Du kannst doch einfach mal beten, Herr Jesus, ich liege jetzt hier vor dir auf den Knien Und ich will dir einfach mal sagen, so ganz einfältig, ich möchte gern für dich leben, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Glaubst du nicht, dass Gott eine Antwort darauf gibt? Wisst ihr, was ich spannend finde? Ich finde es spannend, ergebnisoffen zu beten. Nicht immer Gott alles konkret, ich hätte gerne den Mann oder die Frau und ich wäre gerne so schön und so alles so, sondern einfach mal Gott so das hinzupacken und zu sagen, das ist mir im Moment nicht so klar, wie das eigentlich gehen soll, dass ich für dich leben soll. Aber ich möchte dir ehrlich sagen, ich möchte gerne für dich leben. Ich möchte gerne für dich leben. Glaubst du nicht, dass Gott dir das irgendwie zeigen wird, dass Gott Mittel und Wege findet, dass er dir die Augen öffnet, wie du für ihn leben kannst? Und wenn du dann das irgendwie für den nächsten Schritt begriffen hast, dann wirst du erleben, was für eine tiefe Freude in dein Leben einzieht, wenn du wirklich anfängst, für ihn zu leben. Wenn irgendetwas Befriedigung in unserem Leben bringt, dann ist es, wenn wir unser Leben wirklich Gott geben. Und wenn wir sagen, Herr, verfüge darüber. Mach es einfach. Ich habe gestern Abend schon zum Marc Thilo gesagt, ich habe gerade den Bodelschwing studiert, vielleicht habt ihr von dem mal gehört, oder die Bethelschen Stiftung und so. Und das war ein Typ, der hat 4 Kinder gehabt mit seiner Frau. Und diese 4 Kinder sind innerhalb von 14 Tagen gestorben. Und er hat sie alle beerdigt, ein Kind nach dem anderen. Und dann hat er sich eine Bank gebaut auf dem Friedhof und er hat gesagt, sein Leben ist eigentlich zu Ende. Aber er hat gebetet, Herr, ich habe dir mal gesagt, dass ich gerne für dich leben möchte. Und ich bleibe dabei. Hast du nicht eine Aufgabe für mich, nachdem du mir alle meine Kinder genommen hast? Und wisst ihr, was dann passiert? Also anrufen konnte man damals noch nicht, dann kommt ein Brief. Und in dem Brief stand, dass jemand gesagt hat, ich habe hier ein Haus, da sitzen 13 Epileptiker und ich brauche einen Hausvater für dieses Haus. Kannst du dir nicht vorstellen, dahin zu ziehen nach Bielefeld und dieses Haus zu leiten? Und dann hat er das gemacht und als er dort war, hat Gott dafür gesorgt, dass zu den 13 Leuten noch ein paar mehr kamen, dass es am Ende 30.000 waren. Wahnsinn, oder? Und als er stirbt, sitzt er in seinem Arbeitszimmer, also kurz vorher, und dann denkt er über sein Leben nach und dann sagt er rückblickend, dass es Weisheit Gottes war, dass er ihm seine 4 Kinder genommen hat, damit er gelernt hat, Barmherzigkeit mit anderen zu haben. Und man nennt ihn heute den Vater der Barmherzigkeit. Es ist so eine beeindruckende Figur. Leute, taucht auch mal ab in die Kirchengeschichte oder überhaupt in die Geschichte. Der Mann hat für sich die Antwort gefunden, dass er gesagt hat, ich habe verstanden, dass ich gerne für dich nehmen will. Und manchmal habe ich den Eindruck, nimmt Gott uns auch mal Dinge weg in unserem Leben. Bitte denkt nicht immer in eurem Denken, ihr seid extrem wichtig. Und Gott darf euch nicht wehtun. Gott darf euch auch nicht mal was wegnehmen. Manchmal nimmt uns Gott Dinge weg, damit wir verstehen, was wirklich wichtig ist. Und diese 3 Stellen, wenn ich über die Bibel nachdenke und mich frage, die Bibel als Lichtspender, es leuchtet. Also am liebsten würde ich euch, nicht aufschneiden, aber ich meine irgendwo mal tief reinleuchten und sagen, ja Mensch, lasst doch das Licht mal bis an die Seele. Und wenn ihr das Licht an die Seele lasst, dann werdet ihr merken, dass Gott sagt, deine letzte Bestimmung wirst du dann finden, wenn du anfängst für mich zu leben. Darknet oder Clearnet, jetzt habe ich es wieder gefunden. Die Bibel ist der große Lichtgeber. Um clear statt dark zu leben, gibt es keinen anderen Weg, als sich auf die Bibel zu stürzen. Mein Tipp, lies im kommenden Jahr die Bibel durch. Du brauchst 15 Minuten pro Tag, der Plan liegt aus. Dieser Service ist kostenfrei. Und ich sage euch nochmal, wenn ihr euch dem Licht aussetzt, kann es schmerzhaft sein, aber am Ende wird es ein Segen für euch. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist Gottes Offenbarung. Was soll er denn machen? Wie soll er an euch rankommen, wenn ihr ihn nicht ranlasst, wenn ihr nicht anfangt zu lesen? Ich gebe zu, dass es Stellen gibt, durch die muss man sich durchquälen. Das kann ich euch auch nicht ersparen. Aber vielleicht sind es am Ende die Stellen, die euch besondere Freude bereiten. Nutze die Startblock-App, Bibelkurs und Blogbeiträge für junge Leute. Und wenn du so ein bisschen so drauf bist, dann kannst du auch Folgendes machen. Du kannst ja wenigstens beten, Gott, gib mir doch bitte geistlichen Appetit. Ich kenne Jugendliche, die in so einer, früher nannte man das Null-Bock-Stimmung oder so, ich weiß auch nicht, nicht Fisch und nicht Fleisch. Ich kenne das übrigens auch von mir. Ich lebe nicht immer auf irgendwelchen Höhen des Glaubens, sondern manchmal kommt meine Frau zu mir und sagt, na Klaus, die Bibel noch in Gebrauch? Sie hat so eine besondere Weisheit, zu meinem Herzen zu sprechen. Das regt mich natürlich auf und ich wehre mich erstmal dagegen. Da sind wir Alten nicht besser als ihr Jungen. Aber wie wäre es, wenn wir das uns allen zurufen, uns allen sagen, Mensch, wollen wir nicht die Bibel ernst nehmen? Sie leuchtet in unser Leben hinein. Und ich schließe den Vortrag nochmal mit Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Pfad. Jetzt kommt noch eine Sache, die ist mir ein Herzensanliegen, und zwar ein Hammer. Ich bedauere es aufrichtig, dass der Jugendtag am 1. Juli stattfindet und nicht am 14. Juli. Ab 14. Juli ist ein neues, also nicht am 13., sondern am 14., ein neues Buch lieferbar, das heißt, wie du dein Leben bis 30 vergeigst. Es gibt schon ein Buch von Steve Farrar, das heißt Zielstrebig, das ist eher so für Erwachsene geschrieben, dass man sein Leben gut zu Ende bringt. Aber dieser Steve Farrar hat ein Buch geschrieben für junge Leute. Und ich glaube, dass das Buch echt unter die Haut geht. Er zeigt dir 9 Fehler auf, die du machen kannst, um dein Leben gegen die Wand zu fahren. Natürlich will er das Gegenteil. Brauche ich euch nicht erklären. Es ist sehr humorvoll geschrieben. Aber an manchen Stellen vergeht dir das Lachen. Weil du irgendwo dich dabei ertappst, wo du sagst, genau das ist mein Problem. Er sagt zum Beispiel, die Weichen, die du mit 20 stellst, die wirst du mit 30 merken. Alles, was du tust, hat eine Wirkung. Alles. Egal, ob du deine Zeit verplemperst, ob du deine Zeit ernst nimmst, wie du mit Leuten umgehst. Es hat immer eine Wirkung. Das Gesetz von Saat und Ernte. So, insgesamt hat er 9 Punkte und ich möchte euch das Buch sehr ans Herz legen. Und ihr müsst einfach jetzt noch 13 Tage ohne leben, aber dann ab 14. ist es lieferbar, ihr könnt mir einen Zettel in die Hand drücken, dass ich es euch gleich zuschicken soll, was auch immer. Das ist so das Buch, was zu diesem Vortrag passt. Wie du dein Leben bis 30 vergeigst. Damit bin ich am Ende.